Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten. Heute wollen wir mal in unserem Podcast über eine unpopuläre Tatsache sprechen. Und zwar die, dass die meisten Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer tendenziell zu schnell laufen. Also zumindest dann, wenn ihr Ziel ist, schneller oder besser zu werden. Denn dafür müssten sie zum Teil deutlich langsamer laufen, als sie es tun. Und genau um diesen Widerspruch wollen wir heute reden. Und wenn ich mich schon unbeliebt mache bei einigen Hörerinnen und Hörern, dann mache ich das auch nicht alleine hoffentlich, sondern ich habe mir natürlich Verstärkung wie immer an Bord geholt. Hallo Hanna, hallo Carsten.
Hi.
Moin.
Ich halte heute die Klappe. Das könnt ihr alleine.
Schaffst du doch eh nicht.
Du willst dich quasi also nicht unbeliebt machen.
Ne? Genau.
Hanna, das kriegen wir auch alleine hin. Ne?
Ja.
Aber jetzt vielleicht mal zum Auftakt. Kennt ihr diese Tendenz von euren Athletinnen und Athleten auch? Und habt ihr vielleicht auch bei euch selbst schon mal diese Beobachtung gemacht?
Ja, Punkt.
Bei ja uns und selbst, ja oder ja und ja?
Bei uns selbst natürlich noch nie.
Also vor langer Zeit bei uns selbst auch, aber das ist schon sehr lange her. Als wir noch unwissend waren.
Tatsächlich kann ich das sogar fast jeden Dienstag betrachten in meinem Laufkurs. Ich lasse die am Anfang ja immer sich ein bisschen warm laufen und sage ja absichtlich nicht dazu, ob sie das in der Gruppe gemeinsam tun sollen oder ob das jeder für sich tun soll. Und unter anderem eben auch, um herauszufinden, wie so das Laufgefühl ist. Und nach dem Warmlaufen kann ich ja dann immer genau daran abschätzen, wer keucht extrem stark, der hat sich einfach tendenziell schon wieder übernommen, obwohl wir uns nur einen Kilometer eingelaufen haben. Und das sind doch immer so, also ich würde sagen, so 2/3 der Laufgruppe atmen ganz schön schwer nach dem Einlaufen. Ob das dann jetzt wirklich bewusst zu schnell laufen ist oder ob das Gruppenzwang ist, das mag ich da immer nicht so auseinanderdividieren in aller Ruhe, das müsste man dann noch ein bisschen tiefer analysieren, aber grundsätzlich neigen die Leute dazu, zu schnell zu laufen.
Also ich würde mal die These aufstellen, dass je unerfahrener jemand ist, ein Läufer oder eine Läuferin ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu schnell laufen. Weil es einfach, ich meine, wir werden ja noch ein bisschen drüber reden, aber es ist schlicht und ergreifend so, dass wenn man das dauerhaft macht, dass dann schnell da einiges passiert, was man nicht haben will. Ne? Also will jetzt gar nicht zu viel wegnehmen, aber es passiert halt dann, dass schnell irgendwann Leistungsstagnation ist. Das wirkt sich aus auf den Körper, dass da gewisse Risiken steigen. Von daher ist es, glaube ich, keine steile These zu sagen, dass je unerfahrener jemand ist, ein Läufer oder eine Läuferin, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu schnell laufen. Und mit mehr Erfahrung lernen es die Leute dann irgendwann, manche früher, manche später. Bei einigen, Carstens Lieblingsspruch, passiert es durch Laufen durch oder lernen durch Schmerz, lernen durch Schmerz, dass sie genau. Dann irgendwann lernen, langsamer zu laufen. Aber gerade Laufanfänger, Laufanfängerinnen, würde ich mal sagen, laufen sehr, sehr, sehr viele zu schnell. Also was jetzt auch gar kein Vorwurf ist oder so, weil woher sollen sie es denn besser wissen am Anfang erstmal? Man läuft ja am Anfang erstmal einfach irgendwie so nach Gefühl. Und nach Gefühl laufen ist halt bei den meisten am Anfang zu schnell laufen.
Ja, wobei ich sagen muss, also dieses Laufen nach Schmerz führt leider nicht so zu sofortigen Lerneffekten. Das ist leider so.
Auch das ist stimmt.
Ja. Ja, die laufen dann.
Allein
es braucht mehrere Episoden Lernen durch Schmerz. Ja. Das ist bei einigen so, ja.
Ja. Meistens wird versucht, dass, wenn man mal Schmerzen hatte und mal ein bisschen Laufpause machen musste, das danach wieder aufzuholen.
Ja, und das ist die Tatsache, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass rund 50% der Läuferinnen und Läufer einmal im Jahr verletzt sind. Und das ist eine der Tatsachen, ist eben, dass sie im Training sich zu sehr belasten. Und also aus meiner Erfahrung, die mal zu mir ins Training gekommen sind, und die sind gar nicht die typischen Laufanfänger gewesen, sondern die haben alle natürlich schon auch ein paar Monate bis Jahre Erfahrung gehabt. Also die Quote derer, die tendenziell im Training zu schnell gelaufen sind, im Schnitt liegt fast bei 100%. Und wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, auch ich habe genau das, wie ihr das sagt, ne, erst lernen müssen. Jetzt nicht durch Schmerzen, Gott sei Dank, der Weg ist mir erspart geblieben. Aber ja, ich habe es auch am Anfang einfach auch nicht glauben wollen, dass es so ist. Ne? Und ja, insofern ist es ein Riesenthema und etwas, was halt dann immer kommt in dem Zusammenhang ist, ja, aber ich laufe doch so langsam. Und das möchte ich gleich vorweg klarstellen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie schnell du wirklich läufst. Also ob du 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten pro Kilometer läufst oder noch langsamer unterwegs bist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, wie du gerade vom Tempo im Verhältnis zu deinem Leistungsvermögen, zu deinem aktuellen Leistungsvermögen bist, übrigens auch ganz wichtig, ne? Zu deinem aktuellen Leistungsvermögen. Und also langsam laufen, es geht halt nicht um die absolute Pace und die absolute Geschwindigkeit und hat überhaupt nichts mit einem Vergleich von anderen zu tun. Vielleicht auch nicht mit dir vor 2, 3, 4 Jahren, sondern mit dem, was du aktuell kannst. Und meine These, jetzt sind wir schon beim Thema Thesen und da haue ich gleich mal die nächste raus. Wenn es dir nicht gelingt, mindestens eine oder sogar besser 2 Minuten pro Kilometer auf einen 10-Kilometer-Wettkampf schneller zu sein als so dein normales tägliches Wohlfühllauftempo, dann gehörst du definitiv zu denen, die im Training tendenziell zu schnell laufen oder im Wettkampf zu langsam, aber lassen wir das jetzt mal raus, sondern im Training zu schnell. Also wenn der Unterschied ist, dass du nicht in der Lage bist, mindestens 1 Minute, 2 ist schon sehr viel, das muss ich zugeben, aber mindestens 1 Minute pro Kilometer, also ne, das sind bei 10 Kilometern, sind es dann 10 Minuten im Wettkampf schneller zu sein als im Training, wenn du deine normale Hausrunde läufst, dann bist du zu schnell. Und jetzt weiß ich nicht, ihr zwei, ihr dürft mich jetzt gerne dafür kritisieren oder eben auch nicht. Ist da was dran?
Ja, also ich würde die These leicht anpassen. Ich würde sagen, 1 bis 1,5 Minuten. Da würde ich dann
Ja,
voll mitgehen. 2 Minuten finde ich ein
schon sehr
bisschen
viel,
zu
ne?
hoch, aber
Ja.
1 bis 1,5 auf jeden Fall auch. Da würde ich voll mitgehen.
Ich tue mich so ein bisschen schwer damit, weil das ja sehr.
Ja, es sind halt diese typischen
Es ist,
Zeitangaben,
naja, es
genau.
ist nicht,
Solche
es ist nicht
absoluten,
prozentual. Ich wollte gerade
genau,
sagen,
solche
es ist.
absoluten Zeitangaben sind immer so ein
Ja.
bisschen, da tue ich
Ja.
mich immer so ein bisschen schwer. Aber also für, ich sag mal, für die Medianen der Läuferinnen und Läufer passt das schon.
Genau, und da kann jetzt jeder mal, der jetzt so zuhört, kann sich mal überlegen und kann mal so überlegen, wie er oder sie jetzt die letzten 4 Wochen mal so unterwegs war im Training und ob sie sich zutrauen würden, also ob du dich jetzt zutrauen würdest, im Wettkampf einfach mal 1 Minute pro Kilometer schneller zu laufen. Und das ist jetzt auch relativ unabhängig, also bei einem 10-Kilometer-Wettkampf, sagen wir es mal so, hinten raus, also bei längeren Wettkämpfen wird es natürlich dann auch tendenziell vielleicht ein bisschen weniger, gerade wenn du noch nicht so erfahren bist, aber ja, da kannst du jetzt mal wirklich drüber nachdenken und während du das machst, kannst du mal weiter so lauschen, weil wir haben natürlich auch so ein paar Gründe und Argumente mitgebracht, warum du überhaupt langsam laufen solltest. Wir haben uns mal so 3 Gründe rausgesucht und die wollen wir jetzt mal einzeln vorstellen. Und ich würde sagen, Carsten, fang einfach mal an.
Ich fange mal an mit Grund 1. Ist Grund und gleichzeitig auch These natürlich immer. Wenn du langsam läufst, dann verbesserst du deine Ausdauer und kannst dadurch länger laufen. Was heißt das im Detail? Also natürlich, je langsamer ich laufe, umso mehr kann mein Körper seine aerobe Kapazität verbessern. Jetzt wird es ganz wissenschaftlich hier. Das heißt aber nichts weiter, wie dass unser Körper sich in seiner Sauerstoffaufnahmefähigkeit verbessert. Also die aerobe Kapazität beschreibt quasi die Menge an Sauerstoff, die in unserem Blut transportiert werden kann. Und die ist halt maßgeblich dafür verantwortlich, wie gut eigentlich unsere Ausdauer ist. Und wenn ich zu schnell laufe, dann wird das System, was dafür verantwortlich ist, die aerobe Kapazität zu erhöhen, eben nicht optimal trainiert. Deswegen ist langsamer Laufen dafür besser geeignet. Dazu kommt, dass natürlich langsames Laufen die Fettverbrennung fördert. Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, bevor mir A, jetzt gleich die ersten Ernährungswissenschaftler an den Hals springen und mich erdolchen wollen und gleichzeitig alle denken, oh, da gehe ich in Zukunft nur noch spazieren. Und zack, habe ich die optimale Fettverbrennung. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil in der absoluten Kalorienmenge, die man pro Stunde verbraucht, die ist immer gleich. Ganz egal, wie schnell ich laufe. Die ist nämlich tatsächlich nur von der Zeit abhängig. Also wenn ich eine Stunde unterwegs bin, verbrauche ich so und so viel Energie, um meinen Körper fortzubewegen. Und davon kann ich jetzt prozentual halt ein bisschen steuern, wie viel davon durch Fette Energie bereitgestellt wird und wie viel durch Kalorien, durch Kohlenhydrate bereitgestellt wird. Und jetzt ist es aber so, grundsätzlich wird immer ein Teil der Leistung durch Kohlenhydrate bereitgestellt. Also unser Körper kann nicht rein auf Fettverbrennung umschalten. Was er aber tut, wenn ich langsamer laufe, ist, dass er die Zeit findet und dann die Fette in Kohlenhydrate umwandelt, die dann wiederum die eigentlichen Muskelkraftwerke, die Zellen befeuern können. Und das geht halt, wenn man langsam läuft, besser. Und genau.
Genau, je intensiver man läuft, also je schneller man läuft, desto höher ist die Dringlichkeit, schnell mit Energie versorgt zu werden. Und schnelle Energie holt der Körper sich immer in Form von Kohlenhydraten. Wenn aber die Intensität nicht so hoch ist, weil man langsamer läuft, dann kann der Körper mehr auch, wie Carsten das erklärt hat, kann der Körper mehr auch auf Fett zugreifen, was halt erst umgewandelt werden muss in Kohlenhydrate, was erklärt, weshalb es länger dauert, aus Fett Energie zu bekommen als aus Kohlenhydrate, weil die müssen nicht umgewandelt werden, sondern da kann der Körper also gleich zugreifen.
Streng genommen kann unser Körper nur aus Kohlenhydrate Energie gewinnen.
Genau. Ja.
Und die Frage ist halt, wie schnell kriegt der Energie in die Zellen gepresst, um als Energiespeicher zur Verfügung zu stehen. Die Zellen haben nur sehr gering, also die Muskelzellen haben nur einen sehr geringen Vorrat an Energie und der muss permanent nachgeschoben werden.
Side-Effekt übrigens vielleicht nur da am Rande für die Freaks unter euch. Deshalb, wenn ihr auf längeren Strecken unterwegs seid, ist es wichtig, dass ihr während des Laufs Kohlenhydrate zu euch nehmt, weil die kann der Körper möglichst schnell aufnehmen. Und da geht es ja dann immer um Zucker, ganz einfach gesprochen, weil auch der sehr schnell aufgenommen werden kann. Und deswegen ist es halt nicht so sinnvoll, Fette zu euch zu nehmen, weil auch das wieder dauert, bis das dann in Energie wirklich beim Körper ankommt.
Also, das Fett muss erst in der Leber, meistens in der Leber verstoffwechselt werden zu Energie, also zu nutzbarer Energie für unseren Körper. Und steht dann erst, wenn es als Kohlenhydrate, also als Zucker umgewandelt ist, wieder dem Körper wirklich als Energieträger zur Verfügung. Und wenn ich halt langsam laufe, dann schaffe ich es halt, diesen Effekt so einzupendeln, dass der Körper genug Energie aus Fetten nachziehen kann und dadurch kann ich zum einen viel länger laufen, also die Leistungsfähigkeit meines Körpers wird verbessert, alleine schon dadurch, dass länger Energie zur Verfügung gestellt werden kann. Also auch dieser Prozess ist übrigens nicht unendlich, das muss man auch dazu sagen. der lässt mit steigenden Abfall, also weil gleichzeitig werden ja Abfallprodukte produziert in unserem Körper, die wieder rausgeschafft werden müssen aus den Zellen. Und dieses Verhältnis, das ist das berühmte Laktat, was wir haben. Das ist nichts weiter wie ein Abfallprodukt. Und das muss wieder rausgehen. Und nur wenn die Zuführung an Kohlenhydrate und das Hinausschaffen des Laktats im perfekten Gleichgewicht sind, dann ist das quasi die Dauerleistung, die wir über eine sehr lange Zeit aufrechterhalten können. Und aus diesem Mythos heraus ist dieser Fettverbrennungspuls entstanden, den man immer mal so hört. Aber also es gibt auch diverse Mythen, die davon ausgehen, dass man mindestens 30 Minuten laufen muss, damit die Fettverbrennung richtig einsetzt und so weiter.
Das ist ja alles mittlerweile
genau, das ist,
bewiesen, dass es
das ist alles Quatsch. Ist. Die Fettverbrennung setzt sofort ein, sobald ich mich anfange zu bewegen. Die Frage ist halt, wie gut pendelt sie sich ein am Ende? Und das ist alleine abhängig von der Laufgeschwindigkeit oder von der Bewegungsgeschwindigkeit. Genau, deswegen.
Eine Sache hätte ich jetzt gern vielleicht nochmal diskutiert, weil ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt richtig gehört habe und das sollte man vielleicht auch nochmal klarstellen. Also je intensiver du unterwegs bist im Laufen über eine Zeit, über eine Stunde, wenn du langsamer läufst, verbrennst du tendenziell insgesamt natürlich weniger Kalorien, als wenn du richtig schnell am Anschlag laufen würdest. Aber die Anzahl an Fette ist bei beiden gleich. Das ist der entscheidende Punkt. Ne? Also es ist egal, in welcher Intensität du unterwegs bist, das ist immer gleich. Und die Anzahl der Kohlenhydrate ist halt einfach, du brauchst halt einfach mehr, wenn du schneller unterwegs bist. Ne? Das ist halt einfach so.
Ja, also theoretisch ist das so. Also du hast recht mit deiner Aussage. Es kommt aber daher, dass eben auch die Art, wie wir Fette in Kohlenhydrate umwandeln, einfach zeitlich begrenzt und leistungsmäßig begrenzt ist.
Ja, okay.
Also der Körper kann nicht unendlich viel Fette in Kohlenhydrate umwandeln.
Obwohl er rein theoretisch unendlich Fette zur Verfügung hätte.
Theoretisch, hat er sehr viel Fett zur Verfügung. Jetzt muss man jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen, ne? Wenn man dann die kenianischen Läuferinnen und Läufer sieht, mit ihren 2% Körperfett, da ist nicht viel Reserve da. Aber die wollen ja im Marathon auch in 2 Stunden laufen, die brauchen auch nicht so viel Reserven. Und deswegen, ja, also du hast recht, aber es ist eben der Begrenzer ist woanders. Der ist, ergibt sich nicht daraus, dass man eben schneller läuft, sondern der ergibt sich eben daraus, dass unser Körper nur bedingt in der Lage ist, Energie zur Verfügung zu stellen über Fette. Das ist ja auch ein Thema, was Triathleten immer wieder in ihrem Training lernen und auch im Wettkampf dann knallhart lernen. Der Körper ist halt auch nur in der Lage, x Kalorien pro Stunde noch aufzunehmen und nachzuführen. Er kann einfach nicht unendlich mit Zucker versorgt werden und dann läuft die Maschine 1A. Sondern dieser Prozess ist einfach pro Stunde begrenzt, den wir in der Lage sind, Energie einfach bereitzustellen.
Und wieder einmal zeigt sich, wir sind halt Menschen und keine Maschinen.
Also das System ist nicht unendlich skalierbar, genau.
Ja.
Das ist leider so. Ansonsten wären viele Dinge einfacher, aber auch nicht so schön.
In unserem Ja, Bedarf. Sehr gut. Also das heißt, wir halten einfach länger durch, wenn wir langsamer laufen.
Genau. Unsere aerobe Kapazität, also die wichtigste Info an der Sache ist eigentlich, wenn du langsam läufst, verbesserst du deine aerobe Kapazität und das führt einfach dazu, dass deine Zellen besser mit Energie versorgt werden können. Und das ist ein Effekt, den kannst du wirklich nur durch langsam Laufen richtig sinnvoll trainieren. Da gibt es überhaupt kein Nichts, woran das dran vorbeigeht.
Ich weiß, weil viele von unseren Hörern und Hörerinnen ja da so immer an diese Apps mittlerweile gebunden sind, ne? Gibt's das in den Apps, dass da irgendwie ein Wert ist oder sonst was, der die aerobe Kapazität anzeigt?
Naja, theoretisch sagt die VO2 Max.
Ich wollte da hinleiten.
Aerobe Kapazität, die verleitet aber wiederum, weil die aerobe Kapazität, also die VO2 Max, das ist halt was ich beeinflussen kann. Zum Beispiel auch durch HIIT-Training, dann steigt die.
Also hochintensive
Training. Genau, durch hochintensive Training. Aber der Körper muss danach erst noch lernen, diese hohe Kapazität auch zu benutzen. Und das lernt er nur im Langsamlaufen. Also hochschrauben kann ich die mit HIIT-Training.
Die Kombination aus langsamem Laufen und smart eingesetzten HIIT-Training verbessert die VO2 Max, genau. Einfach gesprochen.
Genau. Ja.
Und das nur langsam laufen verbessert es nicht, das kann ich aus leidvoller Erfahrung sagen.
Die erhöht die Kapazität nicht ewig. Sie lastet aber das, was du hast, optimal aus. Und das ist ja auch, was viele nicht können. Also das eine ist es, diesen Wert hochzuschrauben, der VO2 Max.
Genau, aber du musst ihn ja auch nutzen können.
Und dann musst du ihn nutzen können.
Genau.
Und das sind die beiden Aspekte, die man lernen muss. Und mit langsamem Laufen lernst du das, was da ist, optimal zu nutzen. Und mit dem anderen verbesserst du den Wert.
Sehr gut.
Dann lass uns doch mal.
Grund 1? Nö, ne?
Lass uns mal zur zweiten Aussage kommen. Wer langsam läuft, belastet sich weniger. Und zwar ist es tatsächlich so, wenn du langsamer läufst, hast du einfach eine geringere Belastung für die Gelenke und die Muskulatur. Dazu gibt es auch diverse Studien tatsächlich, wo eben Läufer und Läuferinnen in unterschiedlichem Lauftempo, wo die Belastung der Kräfte gemessen wurde. Und da war sehr deutlich, dass halt, wenn man langsamer unterwegs war, dass dann die Kräfte, die Aufprallkräfte, die wirken beim Laufen, deutlich geringer sind. Also wir haben hier mal Studien rausgesucht, also eine Studie von 1987. Da kam raus, dass wenn man bei 12 km/h läuft, hat man eine vertikale Spitzenbelastung, die 2,1 mal so hoch ist, wie als wenn du bei einer Geschwindigkeit von 6,5 km/h unterwegs bist, also mehr als die doppelte Belastung auf die Muskulatur. Und bei einer weiteren Studie von 1996, da wurde analysiert, wie hoch die Belastung auf das Sprunggelenk bei unterschiedlichem Lauftempo ist. Und da wurde festgestellt, dass die Aufprallkräfte und die Drehmomente im Sprunggelenk bei 5,4 km/h nur etwa halb so groß waren wie bei 12,1 km/h. Also auch sehr ähnlich, was die beiden Studien angeht. Was also zeigt, dass wenn du langsamer unterwegs bist, ist die Belastung für die Gelenke und die Muskulatur einfach geringer, als wenn du schnell unterwegs bist.
Das ist schon Vielfaches, ne? Also ich meine, vielleicht jetzt nochmal kurz für die, die jetzt sagen, km/h, oh mein Gott, 12 km/h sind 5er Pace.
Glatte 5er Pace, genau.
Genau, glatte 5er Pace und 6,5 km/h oder 5,4 km/h, das ist so irgendwas zwischen 9 um die Dreh, so etwa. Ja. So roundabout. Ja. Zwischen 9 und 10 irgendwo.
Ja, also der Hintergrund dabei ist einfach, dass die Belastungskräfte immer zum Quadrat steigen mit der Geschwindigkeit. Das ist die berühmte Exponentialfunktion, die uns in der Schule schon schwer gefallen ist, uns zu erklären.
Der ja wieder mit dem Zeug.
Und weil man könnte ja jetzt im ersten Move erstmal denken, naja, wenn ich langsamer laufe, laufe ich ja dafür länger, und um denselben Weg zurückzulegen. Also muss doch die Belastung höher sein. Und tatsächlich hat man auch das in den Studien untersucht, und weil eben die Exponentialfunktion der Kraftwirkung gilt, ist es eben nicht so. Sondern es ist tatsächlich so, dass obwohl ich länger unterwegs bin, die Krafteinwirkung auf meinen Körper geringer ist und damit die Überlastungserscheinungen nicht so hoch sind. Also ich musste zugeben, ich musste tatsächlich auch erst ein paar Artikel dazu lesen, um es wirklich zu verstehen am Ende. Weil bei mir war das der erste Gedanke war im Kopf, naja, aber wenn ich schneller laufe, dann bin ich ja schneller fertig.
Habe weniger
Schritte gemacht, weil ich eine höhere Schrittlänge habe und habe damit ja tendenziell weniger Belastungspunkte erzeugt. Dadurch die einzelnen Belastungspunkte aber in ihrer Größe so viel größer sind, wie wenn ich langsam laufe, habe ich am Ende doch mehr meinen Körper belastet.
Ja.
Wenn du schneller läufst.
Genau.
Und das heißt dann natürlich auch, dass wenn ihr langsamer unterwegs seid, dass das Risiko für eine Überlastung sinkt.
Und jetzt haben wir noch einen Fakt, den sich alle merken können, die erzählt bekommen, dass sie beim langsamen Laufen, dass das ja doof ist. Wer schneller läuft, muss mehr Luftwiderstand überwinden. Das ist wirklich... Der Luftwiderstand steigt auch exponentiell zur Laufgeschwindigkeit, den ich überwinden muss. Das heißt, wer ganz langsam läuft, hat weniger Luftwiderstand zu überwinden wie jemand, der ganz schnell läuft.
Das ist natürlich echtes Argument.
Ein ganz wichtiger Punkt, also den ich auch sehr regelmäßig erklären muss. Wenn du langsamer läufst, dann kannst du auch wieder schneller regenerieren. Und das ist insbesondere für Leute wichtig, die auch auf längere Distanzen trainieren. Und gerade wenn ich dann auf meine Marathonläufer und Läuferinnen schaue, die ich coache, da wird es dann besonders wichtig, dass wirklich der lange Lauf wirklich langsam gelaufen wird, damit danach dann auch schnell wieder regeneriert werden kann und die Leute halt auch möglichst schnell wieder erholt sind, um fit fürs nächste Training zu sein. Ne? Und das ist ja das, was viele Leute und auch gerade Anfänger und Anfängerinnen nicht verstehen, weil die dann denken, ja, wenn ich schneller laufe, dann muss ich doch auch fitter werden. Aber die haben dann wieder gar nicht das große Ganze im Blick, dass man nicht von einer Trainingseinheit schneller wird, ne, sondern von vielen regelmäßigen Trainingseinheiten. Und die vielen regelmäßigen Trainingseinheiten, die schafft man aber nur und die verkraftet der Körper auch nur auf Dauer, wenn man entsprechend smart trainiert und dann halt entsprechend auch sehr, sehr, sehr regelmäßig langsam läuft, damit man dann so regenerieren kann, dass man fürs nächste Training auch wieder erholt und fit ist, damit das nächste Training auch wieder seinen Effekt haben kann. Ne? Wenn man aber vom letzten Training noch müde ist und trainiert, dann kann man nicht optimal trainieren und dann ist man wieder müde fürs nächste Training und wenn die Regeneration da so leidet, dann hat das erstens nicht den optimalen Effekt, den optimalen Trainingseffekt, den man erreichen möchte und zweitens, wenn das dann über eine längere Weile so ist, erhöht man halt maximal das Risiko für Überlastung und Verletzung. Ne?
Und ich meine, das Fiese an der Geschichte ist ja, dass diese Müdigkeit ja nicht unbedingt zu spüren ist. Ne? Also ich meine, wenn man das jetzt mal ein richtig hartes Training hatte, natürlich merkt man das vielleicht am nächsten Tag noch, aber es geht gar nicht darum. Es geht auch immer darum, wenn es ein, zwei Tropfen zu viel ist. Und das merkst du ja nicht. Ne? Das hast du nicht unbedingt im Gefühl. Das hast du nur in der Summe im Gefühl und irgendwann tut dir plötzlich beim Laufen irgendwann mal was weh. Ne? Und die Ursache liegt aber teilweise vielleicht schon Wochen, Monate davor, weil du halt immer, ich bringe da ja immer dieses Beispiel der Regentonne, die halt so langsam voll läuft. Ne? Also unten fließt halt ein bisschen was raus. Das ist die Erholung, die du machst. Aber oben kommt halt immer mehr rein durch Belastung. Und ja, wenn da halt der Abfluss halt weniger ist als das, was oben reinfließt, steigt halt das Wasser in der Regentonne. Und wenn es oben überschwappt, dann tut's weh. Ne? Mal ganz einfach gesprochen.
Also dazu muss man vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, die Belastungen, die uns wirklich ermüden, die unserem Körper auch wirklich wehtun, in Anführungsstrichen, das sind die Endausbelastungen, ne? Also die Belastungsspitzen. Und je mehr ich davon meinem Körper antue, umso schneller oder länger braucht er für die Regeneration. Also umso schneller ermüdet er, umso mehr braucht er für die Regeneration. Und schnell laufen bedeutet eben bei jedem Schritt dann höhere Krafteinwirkungen auf Gelenke und Muskeln, die, wie gesagt, exponentiell steigen, durchaus die Werte. Und das heißt, du bist dann plötzlich, wenn du zu schnell läufst, einfach bei jedem Schritt in dieser Belastungsspitze. Und jetzt überleg dir mal, du machst das nicht nur einmal die Woche beim HIIT-Training oder beim Intervalltraining für 3x2 Minuten oder für 8x2 Minuten, sondern du machst das bei jedem einzelnen Lauf, bei jedem einzelnen Schritt, kommst du an diese Belastungsgrenze deines Körpers ran. Es ist zwangsläufig, dass das Fass dann auch relativ schnell sich füllt. Mhm. Ja? Ja. Und genau wie du es gesagt hast, unser Körper lässt das halt auch lange mit sich machen, in diese Belastungsspitzen reinzugehen.
Aber dann ist abrupt Ende. Ne? Also genau. Das ist halt dann auch, also ist nicht so, wenn wir beim Beispiel von Thorsten bleiben, wenn das Fass dann übergelaufen ist, dass wir es einfach auskippen und ist wieder gut. Ne? Weil dann ist erstmal Schicht im Schacht, mal einfach gesprochen.
Ja, das muss dann unten rauslaufen. Ne? Das ist dann, ja, es schwappt oben drüber, das ist der Moment, wo ich aufhören muss.
Es darf nichts mehr reinkommen, heißt also Trainingspause. Ne?
Genau, und es läuft unten nur weiterhin langsam ab.
Genau.
Also das ja,
absolut. An dem Abfluss kannst du relativ, also den kannst du nur ganz bedingt erweitern, ja. Um das sich mal wirklich bildlich vorzustellen.
Den kann man auch optimieren, aber der bleibt halt.
Der bleibt halt klein.
Genau, der bleibt halt klein.
Also umschmeißen funktioniert halt nicht.
Genau.
Ne? Also, und das ist, deswegen fragen euch ja auch ein guter Physiotherapeut, der jetzt die Ursachen eurer Schmerzen untersucht, der fragt euch nicht, was ihr gestern trainiert habt, sondern der fragt eher, was ihr die letzten Wochen trainiert habt. Ne? Und je mehr, also das ist halt einfach da, ja, es ist halt eine Geschichte, die da entsteht. Ne? Und im wahrsten Sinne des Wortes ist dann irgendwann die Geschichte aus. Leider.
Ja,
Das gut.
Kommen wir mal zum Grund 3,
oder?
Ja.
Kommen wir mal zum Grund 3. Und der klingt erstmal komisch, ist aber so. Und der heißt, wer langsam läuft, wird schneller. Und klingt gut, oder? Kann man einfach so stehen lassen. Ist aber ganz so einfach dann doch nicht. Also auch da gibt es eine Studie, eine ziemlich bekannte Studie sogar, aus der Universität von Madrid von 2007. Also da gibt es einen spanischen Spitzentrainer, Jonathan Esteve heißt der. Und der hat damals, also die Studie ging über ein paar Jahre, das ist eigentlich schon die zweite Variante davon. Es gab schon vorher einige Studien dazu und eine ganz spezielle, aber das war eine, wo er das Ganze weitergeführt hat. Er hat zwei Läufergruppen verglichen. Er hat zwei durchaus Spitzenläufergruppen gebildet. Und in einer Läufergruppe davon wurde der Fokus klar auf niedrig intensives Training gelegt. Und die andere Gruppe hat viel im mittleren Bereich, also so diesem typischen Wohlfühltempo trainiert. Also man muss dazu sagen, beide Gruppen haben dennoch regelmäßig Intervalltraining gemacht. Also es ist nicht so, dass die eine Gruppe nur niedrig intensives Training gemacht hat und die andere nur im mittleren Bereich gelaufen ist, sondern letztendlich haben beide gleich viel Intervalltraining gemacht, aber die restlichen Trainingseinheiten drumherum, und das sind insgesamt ungefähr 80, also bei der einen waren es über 80%, bei der anderen waren es 75%, also das ist schon der Großteil des Trainings, war eben eine Läufergruppe in sehr langsamen, niedrig intensiven Tempo unterwegs und die andere eben in diesem typischen mittleren. So, und das Spannende an dieser Studie war auch, das lief über ein halbes Jahr. Also man hat das Ganze wirklich ein halbes Jahr lang untersucht und hat am Ende einen Testlauf angesetzt. Und die erste Gruppe, also die mit dem niedrig intensiven Training, die war im Schnitt 35 Sekunden schneller auf 10 Kilometer. Jetzt denkst du vielleicht, 35 Sekunden auf 10 Kilometer, das ist ja eigentlich uninteressant. Ne? Aber in dem Spitzenläuferbereich, wo die da unterwegs sind, das sind das fast Welten. Und das war wirklich, also ich glaube, das hat nochmal für viele, also gerade im Laufbereich, im Triathlon kam das schon eher so ein bisschen auf. Da gab es das eigentlich schon länger. Weil es halt auch andere Ursachen hat, also einfach auch die Menge der Belastung. Aber im Laufbereich haben da einige dann auch das Training umgestellt. Und wichtig ist aber, nur langsam laufen, und das ist jetzt der Pferdefuß an der Geschichte, ne? Nur langsam laufen reicht nicht. Also ich habe es schon erwähnt, beide haben Intervalltraining gemacht. Ne? Beide haben also ungefähr 10% ihrer Einheiten, es waren ein bisschen weniger, es waren glaube ich 8, irgendwas, Intervalltraining gemacht. Und wenn du jetzt sagst, du läufst 10% deines Laufes in der Woche intensiv, jetzt gehen wir mal davon aus, du gehst dreimal die Woche laufen, um es mal als Beispiel zu bringen, und du läufst, nehmen wir mal 20 Kilometer an, also du läufst dreimal in der Woche und insgesamt in der Woche 20 Kilometer, dann sind diese 10% maximal 2 Kilometer, wo du intensiv laufen solltest. Und das ist schon das obere Limit. Und, das, und den Rest solltest du im sehr niedrigen Bereich laufen. Und der Hintergrund von dem Ganzen, und da sind wir wieder bei Grund 1 und bauen jetzt eigentlich auch die Brücke zu dem, was Carsten eigentlich schon gesagt hat. Also diese aerobe Kapazität, Grundlagenausdauer ist auch ein anderes Wort, was in die Richtung geht, ist einfach die Basis und die ist im Prinzip das Fundament deiner Leistung. Das heißt, stell dir das Ganze wie eine Pyramide vor. Brauchst halt, oder auch ein Haus, nimm einfach ein Haus, ist vielleicht einfacher. Ein Haus hat immer ein Fundament und je stabiler das Fundament von dem Haus ist, umso eher kannst du dann auch die nächsten Etagen, und das ist dann vielleicht das Tempo, obendrauf setzen. Und es ist klar, eben erwiesen, unter anderem durch diese Studie, dass je langsamer du diese niedrig intensiven Einheiten machst, umso besser wirst du dann am Ende auch die intensiveren durchführen können. Da sind wir wieder beim Grund 2. So schlagen wir halt eine Brücke vom Grund zu Grund. Ne? Und weil du halt einfach schneller regenerierst. Und ja, wirst am Ende schneller sein. Ne? Und wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich habe ja gesagt, ich habe den Fehler auch gemacht, wie eigentlich fast jeder, dass ich lange und viel im mittleren Bereich gelaufen bin. Und Am Anfang, wenn ich da jetzt so an die ersten Monate und auch Jahre denke, wurde ich trotzdem besser. Und das ist eine Erfahrung, die viele Laufanfängerinnen und Laufanfänger machen. Das liegt aber einfach daran, dass es am Anfang einfach, ja, also bis zu einem gewissen Punkt viel halt einfach viel hilft. Und da, das bitte ich jetzt wirklich in Anführungszeichen zu sehen, weil da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, die Tatsache, dass du überhaupt Sport machst und die Tatsache, dass du überhaupt trainierst und vielleicht jetzt erstmal regelmäßig trainierst, führt automatisch am Anfang immer zu einer Leistungssteigerung. Hoffentlich nicht zur Überlastung, aber eben zu einer Leistungssteigerung. Und wenn du dann aber irgendwann mal auf so einem berühmten Plateau gelandet bist, dann solltest du mir mal drüber nachdenken. Und da ist eben eine Möglichkeit zu sagen, nee, ich laufe jetzt mal deutlich langsamer die meiste Zeit im Training. Nicht immer, sondern die meiste Zeit im Training. Und dann wirst du hundertprozentig, und da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, auch einen leistungssteigernden Effekt haben. Und ja, also bei mir war es so, ich habe das auch ehrlich gesagt durch Triathlon-Training, da ist es meiner Meinung nach viel verbreiteter auch anfangs gewesen, was einfach auch der Menge des Trainings wahrscheinlich geschuldet ist. Keine Ahnung, ob das daran liegt. Aber ich habe das dort eigentlich gelernt und als ich dann wirklich angefangen habe, auch mein Ego wegzuschmeißen und auch im Training bewusst langsam zu laufen und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich da so in meinem Park damals in München so unterwegs war, das war wirklich teilweise echt, wo ich mein Ego zu Hause lassen musste. Und das war nicht immer leicht, gebe ich auch zu. Aber als ich das dann gemacht habe, sind plötzlich meine Bestzeiten gepurzelt und ich wurde halt einfach besser. Weiß nicht, wie sind da eure Erfahrungen?
Ich meine, also ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie das bei mir damals war. Also ich habe ja schon immer so, in meiner Vergangenheit so einen Zyklus gehabt, wo ich gar keinen Sport gemacht habe. Davor habe ich ja Leistungssport gemacht. Da habe ich tatsächlich nur nach dem trainiert, was mir andere gesagt haben. Da habe ich ja lange gar keinen Sport gemacht oder zumindest kein Training im klassischen Sinne. Ich habe mich schon bewegt, aber auch nicht irgendwie koordiniert nach Plan oder so. Und dann, als ich dann mit Triathlon angefangen habe oder wieder eingestiegen bin, also ich bin am Anfang, ja, wahrscheinlich bin ich auch viel zu schnell gelaufen. Ich kann es dir aber gar nicht sagen, weil ich am Anfang ohne Uhr gelaufen bin lange.
Okay.
Ja. Also ich bin tatsächlich, ich bin ja auch, habe mich ja dann irgendwann angefangen auf den Halbmarathon vorzubereiten in der Phase und bin den ja im Training auch schon ein paar Mal gelaufen. Das war ja auch so ein Ding. Das hat sich aber auch erst hinterher komplett rausgestellt, als ich mal mit Google Maps die Strecke nachgemessen habe.
Ja, stimmt, das hast du schon mal erwähnt, ja.
Und das halt deswegen, also ich vermute, dass ich da auch zu schnell gelaufen bin und nicht optimal trainiert habe in der Phase. Also, weil wenn du so, ich hatte definitiv nicht so ein gutes Laufgefühl zu dem Zeitpunkt, dass ich das konnte. Und da waren ja auch so ein bisschen Berge drin. Ich bin da in Stuttgart gelaufen und immer in den Schlossgarten reingelaufen. Da sind ja durchaus so ein paar Rampen dabei, die man hoch muss. Und da hat sich das auch irgendwann geil angefühlt, weil du einfach gut laufen konntest. Ne? Wenn du dann irgendwann den Punkt hattest, wo du auch im Training dann diesen Berg hochrennen konntest, ja, dann bist du den halt auch schon mal zügig hochgelaufen.
Das ist aber wenn wir jetzt da vielleicht und zu dem Startpunkt uns anschauen, ne? Also wo du sagst, du hast ja jetzt längere Zeit dann keinen Sport gemacht, warst aber vorher sehr, sehr sportlich, also ne, aber du hast halt wirklich längere Zeit keinen gemacht und hast dann wieder angefangen mit Training, dann wurdest du ja wahrscheinlich auch einfach nur durchs Training, dann war es eigentlich auch relativ egal, wie du gelaufen bist, weil du wurdest einfach durch, weil du allein durch die Tatsache.
Genau, alleine durch das regelmäßige Sport machen wurde ich halt immer schneller, ne? Das hatte jetzt keinen.
Aber das
Effekt durch besonderes Training da drauf und natürlich hat man dadurch dann auch immer mehr gemacht. Also am Anfang bin ich auch kein Halbmarathon gelaufen, den bin ich ja dann erst nach einer Weile im Training gelaufen, weil ich die Strecke immer weiter verlängert habe, weil es sich auch gut angefühlt hat. So. Also das war bei mir definitiv so. Bei dir, Hanna?
Ja. Hanna?
Also ich glaube, ich falle da so ein bisschen aus der Reihe. Also ich bin sicherlich auch, als ich angefangen habe mit dem regelmäßigen Laufen, da vielleicht am Anfang so aus sportlichem Ehrgeiz halt vielleicht ein bisschen zu schnell gelaufen. Aber da hatte ich ja Carsten schon an meiner Seite, der durch sein Triathlon-Training da dann auch schon entsprechend Erfahrungen gesammelt hatte. Der hat mich am Anfang dann auch ein bisschen eingebremst. Und bei mir ist es halt so, also ich glaube, ich habe so ein bisschen das Talent mitgegeben bekommen, dass ich ein sehr gutes Laufgefühl habe. Und Carsten sagt immer, man muss mich nur an die Startlinie stellen und dann muss man eintippen, welche Geschwindigkeit ich laufen soll. Also natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und dann laufe ich die, egal ob das ein Marathon ist, ein Halbmarathon ist, ich laufe die dann von Anfang bis Ende gleichmäßig durch. So, also ich habe da irgendwie die Gabe, dass ich das sehr gut kann. Und ich glaube, das habe ich zu einem gewissen Grad auch schon immer gehabt. Ich meine, ich habe ja auch als Kind früher ein bisschen Leichtathletik gemacht, eine ganze Weile. Und da erinnere ich mich noch gut, auch wenn ich da Wettkämpfe gelaufen bin. Das war dann immer so der Klassiker, oder so Schulwettkämpfe war dann am krassesten. Da erinnere ich mich auch noch gut. Da gab es so einen Wettkampf bei uns im Jahr, wo die verschiedenen Schulen der Stadt alle mitgemacht haben. Und da war das dann halt ganz krass, dass wir losgelaufen sind, ne? Und dann so der typische Klassiker, bei Kindern ja noch viel extremer als bei Erwachsenen, die rennen alle los wie die Verrückten, sprinten alle los und nach 100 Meter können sie nicht mehr. Und das hatte ich halt schon als Kind, dass ich das halt nicht gemacht habe, ne? Und auch schon als Kind das irgendwie immer mir wahnsinnig gut einteilen konnte. Deswegen denke ich, dass ich da so ein gewisses Talent habe. Und deshalb das auch relativ schnell, glaube ich, im Griff hatte, dass ich eben nicht viel zu schnell gelaufen bin. Und das war bei mir, glaube ich, dann wirklich nur eine kurze Phase. Und wie gesagt, ich hatte da dann auch das Glück, dass ich Carsten an meiner Seite hatte, der da auch schon mehr Erfahrung im Ausdauersport einfach hatte. Und von daher war ich da relativ schnell, glaube ich, in den richtigen Bereichen, Intensitätsbereichen unterwegs.
Also was total spannend mal wieder ist, hier sieht man an den drei unterschiedlichen Geschichten, ne, dass es halt einfach jeder anders tickt. Ne, und jeder hat eine andere Vorgeschichte, da sind wir auch wieder dabei. Training ist eine individuelle Tatsache. Ne, und ja, jeder fängt irgendwo an einem anderen Level an. Ne. Und trotzdem ist natürlich eine Frage, die immer aufkommt, die habt ihr garantiert auch schon x-mal gehört. Ja, was heißt das eigentlich, langsam laufen? Ne? Also was bedeutet das? Ich muss das doch heute braucht man ja immer irgendwas zu messen, weil man muss das ja irgendwie immer messen. Und viele denken natürlich in dem Moment auch, okay, ich messe das am Puls, weil das ist ja das, was heutzutage so ziemlich der Stand der Technik ist. Und ich sage es gleich vorweg, wir haben euch jetzt mal ein paar Alternativen dazu mitgebracht, weil es ist eben nicht nur der Puls. Ne? Also wir haben auch im letzten Podcast Alternativen zur Pulsmessung durchgesprochen. Training steuert man nicht nur durch Puls. Aber fangen wir vielleicht mal beim Puls an. Für diejenigen, die so einen Pulsmesser haben, vielleicht auch eine Garmin-Uhr, man spricht so ungefähr von 70% Herzfrequenz. Max. So, und das ist natürlich jetzt auch, da sind wir wieder, gehen wir auch nochmal ein paar Folgen zurück, ein paar mehr Folgen zurück. Glaubt erstmal den Werten an eure Uhr nur so bedingt, vor allen Dingen, wenn sie ganz neu ist. Aber das ist etwas, also es gibt ja da diese 5 Zonen, die dargestellt werden, und tendenziell, wenn ihr in der Zone 2 da unterwegs seid und eure Werte gut eingestellt sind, dann seid ihr dort im idealen Bereich des langsamen Laufens unterwegs. Und jetzt schaut euch einfach mal eure Trainingsläufe an der letzten Wochen, also gerade die alles aufzeichnen über Garmin, und das auch schon vielleicht seit Monaten und seit Jahren. Schaut euch einfach mal an, ob das ungefähr hinkommt. Ich sage auch nicht, dass ihr die ganze Zeit nur in Zone 2 unterwegs sein müsst. Also ich sage ja immer, wenn du in Zone 2 willst, musst du erstmal durch Zone 1 durch. Das ist halt, weil der Puls von unten kommt. Und wenn er halt mal, wie Carsten, du hast gerade das Beispiel genannt, wenn du halt mal einen kleinen Hügel hochläufst und du da rausrutschst aus der Zone, klar kannst du dich natürlich einbremsen und das wäre natürlich auch optimal, aber ja, wenn du halt mal ein kleines Prozentzahl da rausrutschst, dann passiert auch nichts. Ne? Das sind ja alles so fließende Übergänge. Ne? Aber ja, ich denke mal.
Also das ist halt der Hauptpunkt, ne? Also die Übergänge sind einfach sehr fließend. Das darf man nicht unterschätzen. Auch diese 70% sind wieder plus minus zu sehen.
Ja, manche sagen 75 Maximum, aber viel mehr soll es nicht sein. Ne?
Ja, also ich hätte jetzt durchaus plus minus 10% können da drin sein. den richtigen Wert, also mit 70% liegt man nicht so falsch. Den perfekten Wert findet man halt wirklich nur mit wissenschaftlichen, mit einer Spiroergometrie oder so raus, dass man halt das Sauerstoff-Atemgas-Analyse macht. Das ist eigentlich die einzigste Variante, um den echten, die echte PACE rauszufinden.
Aber nochmal, nochmal deutlicher, das zu sagen, was Thorsten so angedeutet hat, das Problem mit den Pulswerten bei vielen, gerade bei Leuten, die halt noch nicht so erfahren sind, noch nicht so lange laufen, ist, dass halt, also diese 70% sind ja 70% von der maximalen Herzfrequenz. Und das Problem bei vielen, gerade eher Laufanfängern und Laufanfängerinnen, ist halt, dass die Uhren diese maximale Herzfrequenz gar nicht korrekt widerspiegeln, sondern häufig ist sie dann auch erstmal niedriger, als die tatsächlich ist, weil die Uhren kriegen die halt nur, also die Uhren sagen halt, deine maximale Herzfrequenz ist die, die ich jemals gemessen habe. So, da ist aber die Frage, ob du dich jemals so ausbelastet hast, dass du deine maximale Herzfrequenz erreichst, und das ist halt bei vielen nicht der Fall, ne? Und da wird es dann halt schon schwammig mit den von der Uhr berechneten Zonen, ne? Das muss man halt bedenken.
Genau, und ich habe gerade mal nochmal nachgeschaut, also wenn er 10 Folgen zurückgeht, 10 und 11 Folgen. Wir haben damals so ein Special gemacht, so eine Doppelfolge. Bei der ersten ging es um, muss ich meinen Puls beim Laufen messen? Und bei der zweiten, wie ermittelt man die eigenen Herzfrequenzbereiche? Also da könnt ihr auch nochmal nachhören, wie du das Ganze angehen solltest. Und wie gesagt, in der vorletzten Folge haben wir zum Thema Alternativen gesprochen. Und wenn du jetzt sagst, du läufst nach Pace, was ja auch völlig fein ist und wie man sein Training ja auch steuern kann, dann sind wir genau bei dem, was wir eingangs gesagt haben, also bei den 60 bis 90 Sekunden langsamer als deine aktuelle, und das kann ich immer wieder nur betonen, deine aktuelle potenzielle 10-Kilometer-Bestzeit. Also nicht, was du vor 5 Jahren gelaufen hast, ne? Oder auch nicht das, was du vielleicht irgendwann in 2 Jahren laufen möchtest. Funktioniert genauso nicht, ne? Sondern es geht darum, das, was du im Moment in der Lage bist, und das ist natürlich oft schwer einzuschätzen, also da brauchst du schon einige Erfahrung, aber wenn du das so ungefähr im Kopf hast, und auch da ist es ja wieder plus minus, aber dann solltest du deine langsamen Läufe 60 bis 90 Sekunden langsamer laufen, ne? Und wir haben ja noch eine dritte Sache zum Trainingssteuerung. Da sind wir ja so ein bisschen Fan, auch im Ausdauerclub. Und das ist ja die Borg-Skala oder diese RPE. Und wenn du jetzt die einfache Variante dieser Skala nimmst, also wir haben die ja ein bisschen runtergedampft von 1 bis 10, gibt die auch von 5 bis 20. Wir gehen immer von 1 bis 10 aus, dann ist es ungefähr eine 3 bis 4 von der Belastung. Und das ist echt nicht viel. Das heißt, du kannst dich problemlos beim Laufen unterhalten. Du hast das Gefühl, kannst ewig weiterlaufen. Und damit meine ich jetzt nicht die Beine, ne? Weil die werden irgendwann müde. Aber so vom Puls her, von der Belastung. Ja, von der Puste her. Du hast einfach das Gefühl, oh, das könnte jetzt ewig so weitergehen, ne? Und ewig ist natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen, weil Carsten hat es ja auch schon erläutert, ewig funktioniert es halt nicht, ne? Und wie gesagt, es gibt ja noch ein paar andere Begrenzer, aber die Puste ist halt so angenehm, es fühlt sich so angenehm an. Und du kannst, und das gilt, ist auch natürlich ein bisschen individuell, aber letztendlich solltest du durch Mund und Nase atmen können.
Oh, ganz heikles Thema.
Ja, ich weiß.
Da muss ich gleich einhaken.
Ja, okay.
Das ist auch so ein Mythos, den möchte ich, das kann ich ja so nicht stehen lassen.
Kann man nicht so stehen lassen, weil, da tickt auch jeder anders.
Das ich kann halt zum Beispiel durch die Nase gar nicht atmen beim Laufen.
Okay.
Wenn ich nicht sofort anfange durch den Mund atmen, falle ich nach 100 Meter wegen Sauerstoffmangel um. Das ist,
ist das jetzt aber im Alltag dann beim Gehen auch so, beim schnellen Gehen?
Ja, sobald ich ein bisschen höher, Belastung ein bisschen höher ist, muss ich durch den Mund atmen. Und da ist auch nichts Falsches dran. Also es gibt keinen Grund, nicht durch den Mund zu atmen. Weil das habe ich auch ganz oft im Laufkurs, dass Leute mir dann mit irgendwelchen abenteuerlichen Formeln um die Ecke kommen, die sie irgendwo her haben.
Das ist auch so ein bisschen so ein Trend.
Drei Schritte, vier Schritte und einatmen, ausatmen, Nasenatmen und Nase einatmen, unsere, Mund ausatmen. Da kommen die ganz furchtbare Dinge.
Das ist für unsere Liste Themen für den Podcast, würde ich sagen.
Aber auch gerade für mich, das setzen wir auf die Liste, weil die Fragen haben wir alle, glaube ich, auch schon x-mal gehört.
Also von daher, da mache ich überhaupt Vorgabe, ob die Leute durch den Mund oder Nase atmen.
Vor ganz, ganz langer Zeit eine Einzelfolge dazu gemacht. Also wenn ihr den Podcast mal ganz weit zurück, aber wir machen da auch immer zusammen eine, weil das kommt, glaube ich, auch viel besser. Ich habe damals so ein bisschen mit dem Scherz angefangen, das wird die kürzeste Podcast-Folge. Also die Frage war, wie soll ich atmen? Und ich habe eigentlich so angefangen, das wird die kürzeste Podcast-Folge aller Zeiten. Einatmen, ausatmen, fertig. Aber wir werden das nochmal zum Thema machen. Aber ja, okay, Carsten, danke für die Korrektur.
Aber was halt... was halt tatsächlich gilt, ist, wenn du dich noch unterhalten kannst, während du läufst, dann läufst du auf jeden Fall nicht so schnell. Dann kann es sein, dass
wenn du dich noch gut unterhalten kannst,
einer kompletten Konversation folgen kann.
Also, oder mal ganz.
Außer, nein.
Ja, also ganz einfach gesprochen, ich sage immer Quasselrunde, ne? Also wenn ich mit Freundinnen laufe,
macht es ja so,
genau, und sage, ich habe die ganze Zeit durchgequasselt.
Ne? Ja, wobei man aufpassen muss, deswegen habe ich gesagt, dann läufst du auf jeden Fall nicht zu schnell. Ja. Es kann sein, dass du in der Quasselrunde aber zu langsam läufst, weil die Unterhaltung so spannend ist.
Nee.
Für die Runde
zu langsam laufen ist auch so ein Thema, ist sehr schwierig. Ja.
Also das gibt es eigentlich de facto auch nicht. Ne? Also ja. Aber was natürlich, also ihr hört aber daraus, ne? Also es haben alles, es gibt Puls, es gibt Pace, es gibt die Borg-Skala, es gibt eben das Gefühl, das ist ja bei der Borg-Skala, ne? Und es gibt halt einfach mehrere Möglichkeiten. Dieses eine System, was halt das Allumfassende und das Einzige, was hundertprozentig funktioniert, gibt's nicht. Und du brauchst halt auch einfach nicht unbedingt einen Pulsmesser dafür, um langsam laufen zu bestimmen. Das stimmt einfach auch nicht.
Kann aber vielen am Anfang helfen, muss ich auch dazu sagen.
Keine Frage.
Wenn man weiß ungefähr, wenn man zum Beispiel hat, dass man sagt, okay, über einen gewissen Puls sollte ich nicht drüber kommen, und dann kann das natürlich schon am Anfang helfen, sich einzubremsen. Ne?
Ja, keine Frage. Ja. Ganz sicher. Was natürlich aber trotzdem als Argument auch immer kommt, ist so eine Aussage wie, ich kann aber nicht langsam laufen, das ist viel anstrengender als schnelles Laufen. Und wenn du das überhaupt nicht gewohnt bist und es noch nie gemacht hast, ja, es fühlt sich am Anfang ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, komisch an.
Es fühlt sich falsch an.
Ja, genau.
Es ist auch tatsächlich so, weil es sich für unseren Körper natürlich falsch anfühlt am Anfang. Mhm. Weil unser Körper ist ein Gewohnheitstier und der möchte am liebsten immer in dem von ihm einstudierten Trotz sich durchs Leben bewegen.
Ja.
Und wenn ich dem jetzt ein neues Tempo aufzwinge, das funktioniert übrigens nach oben und nach unten gleichermaßen. Auch Schnellrennen fühlt sich falsch an am Anfang.
Ja.
Auch das muss man erst lernen.
Stimmt.
Das ist genau das Gleiche. Wenn du die Leute fragst, gib mal richtig Gas, wenn die 200 Meter Sprints machen sollen, die ersten paar werden die dir da was abeiern und du fragst dich, was soll der Quatsch? Ne, dann musst du die so lange vorwärts treiben, bis die gemerkt haben, okay, ich kann ganz schön schnell laufen und ich kann mich ganz schön verausgaben.
Ja.
Und genauso ist es mit dem langsamen Laufen. Du musst dich drauf einlassen, sonst wird es nichts.
Ja.
Unser Körper ist ein absolutes, absolutes Gewohnheitstier, was auf gar keinen Fall Veränderungen in seinem Bewegungsapparat zulassen möchte. Das macht ja auch Bewegungsabläufe zu verändern, so komplex und so schwierig für unseren Körper und so aufwendig. Weil wenn ich jemanden zum Beispiel beim Laufen sage, ja, nimm mal deine Faust irgendwie anders, weil du wedelst damit immer komisch in der Gegend rum, dann wird er mir nach einer Runde sagen, ich laufe jetzt total scheiße, das ist alles komisch. Mhm. Ich kann jetzt überhaupt nicht mehr richtig laufen. Und genauso ist es beim langsamen Laufen. Ne? Wenn du sagst den Leuten, lauf langsam, sagen sie dir, ja, das fühlt sich falsch an. Weil der Körper dieses neue Muster erst erlernen muss. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Das dauert 6 bis 8 Wochen, bis der Körper das Muster erlernt hat. Also langsam laufen geht noch relativ gut. zu erlernen, tatsächlich, weil das eine reine Übungssache über einen längeren Zeitraum. Da muss man nicht noch zusätzlich die Belastungsspitzen wegdrücken und so weiter. Von daher ist es schon ganz okay. Aber so 6 bis 8 Wochen muss man ungefähr rechnen, bevor das drinne ist, richtig? Bevor sich das dann normal anfühlt. Witzigerweise fühlt sich dann übrigens der alte Trott, den man vorher gelaufen ist, falsch an.
Ja, also wenn man wenn man einmal sich dran gewöhnt hat, dann läuft man auch nicht mehr zu schnell, ne? So,
da kann ich ein Lied davon singen. Das ist tatsächlich, da ist es dann ab und zu auch mal schwierig, sich mal ein bisschen. Also es fühlt sich einfach, also wenn du es gelernt hast, langsam zu laufen, dann fühlt sich das auch einfach gut an.
Ja.
Und wenn du dann aber wieder ab und zu mal schneller laufen musst, dann ist das so, so jetzt ganz schön anstrengend, ne? So ungefähr. Also ich spreche da jetzt zufällig anwesende Personen ausgenommen. Also ich spreche da jetzt, um ernst zu bleiben, tatsächlich sehr auch von mir. Und tatsächlich, was ich aber auch schon, wenn du schon lange in diesem Trott, in diesem typischen Wohlfühltempo, wie auch immer das du definierst, was halt tendenziell eher ein Tick zu hoch liegt, unterwegs bist und das schon Monate, Jahre gemacht hast, dann wirst du vielleicht auch, wenn du dann jetzt sagst, ich will jetzt aber bewusst langsamer laufen, dann wirst du vielleicht auch mal das Gefühl haben, du brauchst mehr Kraft. Wir haben drüber gesprochen, es ist nicht so, aber du wirst das Gefühl haben und es wird sich vielleicht auch mal hier der ein oder andere Sehne und Muskel melden, den du vorher gar nicht so gespürt hast, weil einfach beim langsamen Laufen auch ein paar andere, nicht grundlegend andere, aber ein paar andere Muskeln vielleicht auch belastet werden, die vorher noch nie belastet wurden oder nicht so sehr. Ne? Das ist auch. Ja, und, aber der größte, ich glaube, die größte Hürde ist trotzdem der Kopf.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Sich darauf einzulassen, langsamer zu laufen. Zu 1000% unterschreibe ich das aus der Erfahrung mit vielen, vielen, vielen Läufern und Läuferinnen. Die größte Hürde ist der Kopf. Sich darauf einzulassen, okay, ich laufe jetzt langsamer. Das ist der Schlüssel.
Ja.
Und Thorsten, du hast es ja schon gesagt, vielleicht nochmal zur Betonung. Also wenn jemand mit dem Satz kommt, ich kann nicht langsam laufen, dann muss ich ja immer erstmal lachen. Und dann immer ganz klar sagen, das ist totaler, wie sagt man heutzutage, BS. Für die, die nicht wissen, was ich meine, Quatsch auf Englisch.
Ich versuche gerade hier im Podcast politisch korrekt sich zu äußern. Hanna!
Dabei habe ich vorhin das böse S-Wort schon gesagt. Ja.
Wir machen hier auch eine 18-Plus-Folge gerne draus.
Wir haben ja auch schon häufiger hier unser Lieblingsbeispiel genannt vom Fußballer, der ausgewechselt wird und der Zeit schindet und dann so langsam laufen kann, der dann von den Assistenzschiedsrichtern zugewunken wird, dass er doch jetzt laufen soll raus und der dann läuft und dann könnte daneben aber einer gemütlich spazieren gehen und eine Tasse Kaffee dabei trinken und der wäre schneller. Und ich bin halt auch schon mit vielen Leuten gelaufen und ich bin auch schon mit Leuten gelaufen, wo andere Leute daneben spazieren gegangen sind und wir sind aber gelaufen. Also die Aussage, ich kann nicht langsam laufen, ist Quatsch. Und da geht es dann nur um diesen Punkt, okay, ich lasse mich vom Kopf her darauf ein, langsam zu laufen. Ne? Das ist ganz einfach so. Und wenn dir das schwerfällt, dann gebe ich dir den Tipp, such dir einen Lauffreund oder eine Lauffreundin, von dem du weißt, dass die langsamer laufen als du. Weil das ist das Einfachste, wenn du dir dann einen Laufpartner suchst, der die grundsätzlich langsamer als du unterwegs ist. Weil dann wirst du sehen, ja, ach doch, das geht. Ich kann ja langsamer laufen, weil wenn ich jetzt mit jemandem zusammenlaufe und mich einfach an dessen Tempo anpasse, geht ja doch. Ne? Also.
Und dann noch ein extra Tipp an der Stelle. Wenn ihr euch dann den Trott gefunden habt, lauft dann nochmal einen Tick langsamer, weil diese langsame Person tendenziell das Gefühl haben wird, wenn sie mit einer schnelleren zusammenläuft, dass sie ein bisschen schneller laufen muss.
Ja. Dann muss ich ja gerade so lachen. Weil ich glaube, 90% aller Empfehlungen sind, such dir jemanden, der schneller ist wie du, damit du dich daran orientieren kannst.
Und naja,
kommt
aber
hier mit der These um die Ecke.
Aber Hanna, du hast das jetzt gerade mal so im Nebensatz erwähnt, ne? Und das ist ja auch ein Wesen von Lauftrainern, und zwar von Lauftrainern, die das können. Und ich hoffe, das können fast alle. Ich befürchte, alle sind es nicht, aber fast alle. Du passt dich dem Tempo deiner Athletin an und du kannst jedes Tempo, also vor allen Dingen nach unten, also in der langsamen Phase, du kannst jedes Tempo laufen.
Ja.
Und Also das kann ich auch bestätigen. Ich habe es auch in Bad Sachsa jetzt letztens erst wieder gemacht. Und es fühlt sich super an. Es geht. Genau, und zum Abrunden vielleicht. Jetzt reden wir mal so ein bisschen im Idealzustand. Dieses Wohlfühltempo, was du vielleicht bisher gekannt hast und so bisher so in deinem Standardtempo, nennen wir es lieber Standardtempo, gelaufen bist. Idealerweise ist es im Training eigentlich völlig tabu. In diesem Bereich läufst du idealerweise in der idealen Welt gar nicht.
Ohne Ideal, sondern, und ohne eigentlich. Du läufst
ja,
in Tempo nicht.
Du läufst in dem, genau.
Ich muss okay. mal ein bisschen strenger hier sein.
Ja, okay. Die strenge Trainerin sagt, in dieses Tempo ist tabu.
Ja.
Du läufst entweder langsam oder du läufst eben deutlich schneller als dieses Tempo. Und damit kommen wir eigentlich auch zum Ende. Denn jetzt haben wir euch eigentlich erklärt, warum die meisten Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer tendenziell eher zu schnell laufen. Es gibt aber jetzt noch einen Punkt, wo ich sagen sollte, aus meiner Sicht ist es auch so, dass sie dann, wenn sie richtig schnell laufen sollten, tendenziell auch eher zu langsam laufen. Aber das ist vielleicht etwas für eine andere Folge, weil das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen und passt auch nicht zum heutigen Thema, oder?
Ja, stimme zu, ja. zu beiden. Ist so, okay. Und ist was für eine andere Folge.
Ja, okay. Aber jetzt nochmal zum Schluss. Im Ausdauerclub, in unseren Plänen, ist jede Woche ein deutlich langsamerer Lauf. Und es steht auch drin, und da steht auch diese Borg-Skala von 3 bis 4 drin, um einfach auch das Tempo einschätzen zu lernen. Und Hanna wird auch nicht müde zu erwähnen, dass dieser, mindestens dieser eine Lauf in der Woche deutlich langsamer sein sollte als die anderen. Und in der Regel ist es halt dann auch der etwas längere Lauf als die anderen, ne? je nach Trainingsstil. Ne? Okay. Haben wir noch was vergessen? Nee. Kurz schweigen.
Mir fällt gerade nichts mehr ein.
Ich würde noch mal hinzufügen, dass es nicht nur der eine Lauf langsam ist, sondern so wie die Empfehlung auch sein soll. Ich weiß nicht, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht so deutlich gesagt. Grundsätzlich ist ja so eine Daumenregelempfehlung, dass man 80% des Trainings im langsamen Bereich mindestens machen sollte. Da gibt es ja immer so Varianten. Gerade bei Anfängern auf jeden Fall mindestens 80% im langsamen Bereich. Und genau, Thorsten, du hattest das ja auch schon gesagt, wenn man das dann mal hochrechnet, wenn es mindestens 80%, für manche Leute ist eher 90% das, woran man sich orientieren kann, dann kann man sich ausrechnen, wie viel man im langsamen Bereich läuft und wie wenig man dann auch nur im schnellen Bereich läuft. Das würde aber dann wieder zu dem Thema kommen, wenn wir da mal eine eigene Folge zu machen, weil wenn die Leute dann denken, wie, oh Gott, ich soll jetzt nur in dem langsamen und dann aber auch nur in dem ganz schnellen Bereich laufen, das geht ja auch gar nicht. Das geht dann, wenn das entsprechend dosiert und passend ist dann, ne? Vom Umfang her.
Ja, okay. Und jetzt für alle, die jetzt zugehört haben und immer noch dran sind, nehmt euch das einfach mal beim nächsten Lauf vor. Lauft mal bewusst noch langsamer, als ihr bisher gelaufen seid. Und ihr werdet das über ein paar Wochen machen und ihr werdet die Effekte spüren. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ne?
Okay.
Danke. Jo.
Ciao. Ciao.